Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof. Und endlich wieder vereint vor dem Mikrofon bin ich mit meinem herzallerliebsten Benson.
Oh gut, du sagst meinen Namen. Herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen zurück, Franzi. Wir haben uns jetzt wirklich lange nicht gehört.
Das stimmt. Für unsere ZuhörerInnen ist es natürlich nicht so, weil Für euch ist der gewohnte 2-Wochen-Rhythmus erhalten geblieben. Aber wir haben uns tatsächlich Ende März das letzte Mal gehört.
Ja, das ist wirklich lange her jetzt. Wir haben auch gemerkt, wir haben auch zwischendurch nicht miteinander geschrieben. Ich habe dir, glaube ich, zweimal die gleiche Frage gestellt innerhalb von, weiß nicht wie viel. Also, ja. Wir haben uns wirklich lange nicht gehört, gesehen, gesprochen. Ja. Ist krass.
Das ist alles aufgehoben für den Podcast, damit hier live alles erzählt wird vor unseren ZuhörerInnen. Und das Problem ist, ich habe jetzt ein Stück schon von meinem Podcast-Getränk getrunken. Muss so aufstoßen die ganze Zeit.
Oh no.
Makes it really unpleasant.
Also, ja. Leute, schnallt euch an.
Es wird zärtlich ins Ohr gerüpst.
Ihr seid hier nicht beim Kulinarik-Podcast, sondern beim Podcast für doofe Fragen und diepe Antworten oder andersherum, je nachdem, wer sie stellt und wer sie beantwortet. Und das lassen wir in der Bewertung euch zukommen. Heute geht es darum, ich wollte wissen, oh Gott, was war die Frage? Welche Folgennummer haben wir überhaupt? Ich glaube, ich wollte wissen, woher kommen Elemente?
Ja.
Ja. Es genau. Ist wirklich schon so lange her.
Es ich musste auch wirklich nochmal in die alte Folge reinhören, um mich zu erinnern, was du wissen wolltest.
Ja. Es ist schon so lange her, dass ich einen Funfact rausgesucht habe und der Link nicht mehr funktioniert. Also das sagt, glaube ich, alles.
Herrlich. Sehr schön. Ja, es ist wirklich eine Weile her. Und zwischendrin haben wir, glaube ich, vielleicht beide viel erlebt. Ich weiß gar nicht. Davon erzählen wir uns jetzt ein bisschen.
Ich müsste noch mal in den Kalender vielleicht gucken. Ich muss tatsächlich mal in den Kalender gucken. Was ist denn in dieser Zeit so passiert, in der wir uns nicht gehört, gesehen oder gesprochen haben? Erzähl doch mal.
Ich fange schon mal an. Während du noch nebenbei in den Kalender schaust, Wie wir alle wissen, war ich ja im Urlaub. Deswegen mussten wir die andere Folge ja so kurz hinter der davor aufnehmen, weshalb jetzt für uns viel Zeit vergangen ist. Ich war auf Madeira und ich habe das wieder alles richtig gemacht, denn natürlich im Urlaub schön krank geworden.
Stark. So macht man das.
Genau. Und als ich dann nicht mehr krank war im Urlaub, war wieder arbeiten. Super. Ja. Also es war quasi wieder alles perfekt gelaufen. Es war ja über Ostern. Meine Begleitung war die ersten 2 Osterfeiertage krank, ich die zweiten Osterfeiertage. Das heißt, wir sind leider nicht so richtig ins Land eingetaucht, gefühlt, wie sonst auf Reisen. Wir sind eben mit dem Auto mal auch rumgefahren. Wir haben uns auch Dinge angeschaut, aber dadurch, dass wir so fertig waren und immer lang geschlafen haben, war jetzt leider nicht so viel zu sehen. Aber was wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen hat, ist, dass man in Madeira gefühlt auch beim Rumfahren nicht so viel sieht, wenn man ständig in Tunneln ist. Es ist ja eine Vulkaninsel und du kannst zwar auch außen rumfahren und auch manchmal so durchs Landesinnere, aber eigentlich gefühlt bist du 70% der Zeit des Fahrens in Tunneln unterwegs.
Ja, und wenn du eine Brücke außen rumbaut und einen Tunnel in der Mitte durch, haben sie sich wahrscheinlich gedacht.
Ja.
Ist jetzt nicht so viel Unterschied.
Da kommt man auf jeden Fall weiter mit so Tunneln zwischendrin. Ja. Deswegen, genau das zum einen. Und dann waren die Straßen so unheimlich steil. Wir sind da wirklich teilweise Steigungen von bis zu 30% hoch und runter.
Krass.
Und das mit, was hatten wir natürlich für ein tolles Auto?
Ein Fiat 500.
Ein Fiat Panda. Aber ich glaube, Fiat Panda ist das Number One vermietete Auto auf Madeira. Also Leute, ich kann nur sagen.
Ist halt clean. Also du hast halt da auch nicht so viel Platz, um da rumzufahren mit großen Karren. Die müssen ja auch erstmal irgendwie alle hinkommen. Also von daher ist das vielleicht gar nicht so.
Es ist an sich gar nicht so verkehrt. Ich kann nur sagen, schaut, dass wenn ihr dahin wollt, guckt, ob ihr ein Automatikauto bekommt. Das macht es etwas leichter. Und vielleicht eins mit ein bisschen mehr PS unterm Hintern, dann freut ihr euch auch. Ansonsten, wie immer, für VegetarierInnen schwieriger. Wir hatten einmal so ein, es ist eigentlich von der Theorie her total geil, so ein schöner Brotlaib und das Brot war auch fantastisch. Und da drin so zum Dippen halt Käse. Eigentlich ganz gut. Aber wenn es so ein Billo-Käse ist, der dann noch mit Mayonnaise vermengt ist.
Bah.
Ja. War wild. Genau, also wir haben aber auch durchaus gut gegessen. Ich bin der Meinung, ich glaube, wenn man Fleisch isst, wenn man Fisch isst, dann ist man da wahnsinnig gut aufgehoben. Dann gibt's das also sehr viel Gutes, Frisches, auch einfallsreiches. Ich glaube, vegetarisch braucht noch einen Moment. Genau, aber ansonsten wirklich halt fantastische Natur, tolle Ausblicke. Wir hatten auch am Anfang Sturm. Wir mussten zur Landung zweimal ansetzen, weil wir fast nicht hätten landen können.
Musstet ihr durchstarten etwa?
Ja.
So richtig?
Ja, ne, nochmal so quasi kurz vorm Aufsetzen, nochmal los geht's.
Nochmal durchgezogen, krass. Das hatte ich noch nicht.
Genau, und es gab auch tatsächlich Leute auf der Insel, die wir getroffen haben, die nicht landen konnten ein paar Tage davor, weil der Sturm dann noch doller war und die wurden dann auf die Kanaren geflogen. Auf Teneriffa zum Beispiel, mussten dann da eine Nacht übernachten, sind dann
musste leider auf Teneriffa übernachten.
Naja, aber gar nicht so schön, weil die sind dann da irgendwann um 22 Uhr dann auf Teneriffa gelandet, nachdem sie halt eine Stunde gekreist sind. Dann sind sie ja nochmal eine Stunde in Richtung Teneriffa geflogen. Dort sind sie im Süden gelandet, wurden dann, glaube ich, in den Norden gekarrt ins Hotel. Da war es dann so spät, dass es weder Essen noch Trinken gab. Sie mussten dann aber auch wieder so aufstehen und zurückgekarrt werden, damit sie früh fliegen können. Also war nicht so geil. Genau, also das ist passiert. Ansonsten, ich würde aber sagen, jetzt im direkten Vergleich, einfach weil ich da auch irgendwie fitter war und weil es insgesamt sich entspannter angefühlt hat, auch von Touristenmengen her, würde ich immer Azoren über Madeira empfehlen.
Okay, aber Madeira also, ist der coolere Wein, oder? Gibt es da nicht diesen krassen Wein, so Portwein-mäßig? Nee, Portwein ist ja Porto, aber...
Ja, es gibt diesen Wein, hat alles scheiße geschmeckt. Alles probiert, hat alles nicht geschmeckt. Ich muss leider wirklich sagen, wir haben es versucht. Wir hatten so ein Probierpaket.
Ja, wir hatten so ein Probierpaket.
Ums andere hat Kacke geschmeckt.
Scheißen.
Scheißendreck. Genau, deswegen ich, also wie gesagt, mein Herz schlägt leider eher für die Azoren. Sorry, Madeira. Es gibt coole Orte auf Instagram, unheimlich toll in Szene gesetzt, in echt mit richtig vielen Leuten.
Ja, aber ist es nicht immer so, dass alle hinfahren und sich dieses eine Foto, was ich auf Instagram gesehen habe, dann irgendwie selber noch zu klicken und sagen, ich habe dieses Foto gemacht und denkst du so, ja, hättest du ja auch auf Instagram angucken können, das ist ja genau das gleiche Foto und meistens ist es nicht mal so gut.
Ja, das stimmt. Deswegen würde ich immer sagen, Azoren, da gibt's gefühlt noch nicht ganz so viel. Du hast aber auch einen Strand, wo du hingehen kannst, Madeira auch mehr so Geröllstrände.
Ja, Vulkaninsel halt.
Genau. Und deswegen, also das ist meine Empfehlung. Ansonsten, was habe ich noch gemacht? Fahrradtouren, 60 Kilometer habe ich letztens durchgezogen.
Ja, habe ich gesehen.
Ja, und...
Kommst du langsam an im Fahrradgame?
Ich komme langsam an, ich kann langsam den Schnitt ein bisschen verbessern.
Ist jetzt auch mit Fahrrad auf Arbeit?
Nee, das muss ich jetzt, ich will das mal schauen, ob ich das Freitag oder nächste Woche mal mache. Gerade ist mir wieder zu kalt.
Gerade sehr kalt draußen.
Eben, deswegen habe ich schon mal gedacht,
Zieh dich warm an. Ja. Aber zieh dich so an, als wäre es immer so, keine Ahnung, so 6-7 Grad wärmer.
Ja, wir sind ja, also die ersten Touren, die auch diese 80 Kilometer oder fast ein bisschen mehr als 80 Kilometer, das waren ja auch nur 2-3 Grad und es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, im Warmen fährt sich's einfach, also im frisch-warmen, lauwarmen fährt sich's einfach viel angenehmer.
Ja, aber auch die anderen Touren müssen gemacht werden.
Das ist richtig, die habe ich aber schon gemacht und jetzt kann ich wieder auf gutes Wetter warten. So, das ist passiert. Ansonsten, was habe ich gemacht? Viel gelesen, Dinge getan.
Wie hast du gerade gesagt, wie viele Bücher hast du jetzt schon Mitte April fertig? 21?
Ja, 21. Ich habe insgesamt, ich kann mal gucken, ich muss auch sagen, es ist jetzt auch viel leichte Kost dabei, wollen wir jetzt mal nicht so tun, als ob ich krass wäre. Ich habe aber dieses Jahr insgesamt schon 10.825 Seiten gelesen.
Ich wollte gerade sagen, 1.000 kam nicht hin, das eine Buch hat ja schon irgendwie 1.000, ein paar Tage Seiten. Du bist ja auch gerade in diesem Fantasy-Ding gefangen.
Ich bin voll drin, Freunde. Ich sag euch, fragt mich alles. Wenn ihr euch wünscht, dass ich dazu mal eine Folge mache, dann fragt mich nur. Ich erzähle euch alles. Ich habe gelernt, wie funktioniert Worldbuilding, wie macht man Characterbuilding. Ich sagte, ich schreibe demnächst noch ein eigenes Buch. Könnt ihr dann alle lesen, kaufen.
Vielleicht machen wir doch einen Bücherpodcast nach Folge 100.
Ja, das ist nicht schlecht. Apropos Bücherpodcast, eine Sache, die ich noch sagen möchte. Was ich jetzt zwischendrin gerade lese, was ich ganz nett finde, Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf.
Du bist jetzt, hast du dir das gekauft?
Ja.
Oder hast du dir das von jemandem geliehen?
Hab's gekauft.
Ach, witzig. Du bist nämlich schon die zweite Person, die mir das empfiehlt. Und die Person will mir das dauernd auch schon in der Hand geben und sagen, jetzt wird du mal fertig mit deinem einen Buch, dann kann ich dir das geben.
Ja, siehste.
Ja. Können wir ja mal in die Folgenbeschreibung hauen, verlinken wir einfach so ein bisschen drin. Und du bist eigentlich auch schon wieder fast durch, oder?
Ich habe in einem Sitting Seite 55 erreicht und es gibt insgesamt, das ist jetzt auch nicht so ein langes Ding, ne?
Ein schmales Heft. Also, oder? Wie viel sind es? 120 Seiten? 130?
145.
Ja, na gut, okay.
Also so ein Drittel.
Mir ist letztens was passiert, auch beim Buchlesen, habe ich auch eins fertig gemacht und habe mir gedacht, das waren so.
Das arme Buch, hast du es einfach fertig gemacht?
Ich habe es richtig fertig gemacht. Dem habe ich es richtig gegeben. War auch ein Sachbuch und hatte das durchgelesen, also beziehungsweise hatte soweit gelesen, hatte es mir dann vorgenommen, okay, die letzten, was waren das dann, 40 Seiten, hier hast du schnell eine Bahn, da hatte ich mal eine Bahnfahrt, liest du die fertig. Geh los, setze mich in die Straßenbahn, pack das Buch aus, nehme mein Lesezeichen raus und merke, ja, die letzten 40 Seiten, weil es halt ein Sachbuch, sind halt alles nur die Erklärung zu den Fußnoten, die da vorher waren. Und dann bin ich so, super, also ich war eigentlich schon fertig mit denen. Ich dachte, da kommt jetzt noch, also ich wusste, dass ich mit dem letzten, also mit dem Kapitel fertig war und ich dachte, da kommt jetzt noch so ein Nachklapp irgendwie, Epilog, irgendwie sowas.
Ärgerlich.
Nee, nur noch Fußnoten. Hatte ich kein Buch mehr mit.
Das ist so ein schlimmes Gefühl, wenn du einfach dann zum einen kein Buch mehr mit hast und zweitens eins unnötig mitschleppst.
Ja, das unnötige Mitschleppen ist jetzt nicht so schlimm, aber vor allem halt so, ich hatte halt mal Zeit zum Lesen und konnte es dann nicht machen.
Naja,
also ihr seht, ich habe nicht so viele Bücher fertig gelesen. Besagtes Buch war Die Baustellen der Nation vom Podcast Lage der Nation. Kann man sich wirklich geben. Ich glaube, wenn man so wenn man den Podcast selber hört, ist es nicht so viel Neues, aber ich glaube, es lässt sich ganz gut, also es liest sich super weg und ich glaube, man kann es auch einfach mal gut an Leute weitergeben.
Cool.
Genau. Ansonsten, was hab ich in der Zeit gemacht? Ich habe gerade nochmal geguckt, wann wir aufgenommen haben. Es ist ja wirklich jetzt schon fast 3 Wochen her.
Ja.
Ja, also eigentlich war es gestern vor 3 Wochen. Ja, also da waren dann Osterferien. Was habe ich gemacht? Ich bin viel Fahrrad gefahren in der Zeit.
Mega schön.
Auch so ein paar Touren gemacht irgendwie. Also immer nur so, nicht gerne 80 Kilometer, aber mal hier 60 da irgendwie. Und genau, bin dann zwischendurch in Berlin, war ja am 7. der Berliner Halbmarathon. Da konnte ich mich dann leider nicht mehr anmelden, weil ich das zu spät gemacht habe und hatte dann eigentlich die Zusage von jemandem, die Startnummer zu übernehmen, aber irgendwie hat das dann nicht geklappt, weil die Person sich nicht mehr gemeldet hat und dann habe ich mir gedacht, ach, ist mir egal, dann laufe ich halt einfach selber 21,1 Kilometer durch Berlin und habe das dann halt hier vor der Haustür quasi gemacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau, ansonsten habe ich gar nicht, ich hab am Bus geschraubt und angefangen aufzuschreiben, wie viel das kostet und naja, noch geht's, aber es wird.
Ja, okay, es wird. Ja.
Es wird. Ich habe gerade, bevor ich jetzt hier angekommen bin, gerade nochmal bei der Parkstation gewesen und habe schon wieder Teile geholt, die ich bestellt habe. Aber es wird. Also momentan geht es ja eher nur darum, den fertig zu machen, dass der TÜV sagt, ja, es ist eine rollende Todesfalle, aber du darfst mit dir fahren.
Darf auf die Straße, wenn sein.
Darf auf die Straße. Ansonsten habe ich so ein paar Touren gemacht, habe mit einem Freund noch seinen neuen Bus geholt. Das ist dann auch schön, wenn man dann irgendwie nur über die Landstraße fahren kann und dann von Mainz nach Berlin 9,5 Stunden fährt.
Nicht schlecht.
Ist auch ziemlich wild.
Aber warum darf der nicht auf die Autobahn, weil er die Geschwindigkeit nicht schafft, oder?
Nein, der schafft schon die Geschwindigkeit, aber es macht halt einfach keinen Spaß.
Naja, okay. Das
also wenn du dann irgendwie mit 90 oder 100 die ganze Zeit rechts fährst oder mit 80 und dann die ganze Zeit von den LKWs überholt wirst.
Ja, das stimmt.
Dann macht das einfach keinen Spaß. Ja, ansonsten war ich ein paar Mal laufen, habe ein bisschen Sport gemacht, Fahrrad fahren, ein bisschen am Bus schrauben und habe probiert nebenbei ein bisschen was zu lesen. Genau. Cool. Wenn ihr das hier hört, also ihr hört es definitiv, nee, ihr könnt es eventuell davor hören, aber wahrscheinlich, wenn ihr es nach dem, am Sonntag so Mittag eher hört, werde ich wahrscheinlich schon meinen nächsten U-Bahn-Lauf durch haben.
Ja, es ist ja schon wieder soweit.
Genau, es ist schon wieder soweit, ist ja schon wieder der dritte Sonntag im Monat, aber das Gute ist, es ist April. April
ist der vierte, dritte.
Das ist der vierte Monat und wer sich mal in Berlin die Streckenlänge der U4 anguckt, ist nicht so viel. Ich glaube, es sind nicht mal 5 Kilometer oder so. Mal gucken. Dafür bin ich in diesem Monat den Halbmarathon gelaufen, das ist auch ganz okay.
Ich würde sagen, dass du dafür überhaupt noch aufstehst. Wahnsinn.
Ja, ist wie bei deiner Fahrradfahrt bei 2 Grad, nicht von der Strecke her, aber von Bedingungen her. Auch das muss ja gemacht werden.
Na gut. Ja. Okay, sonst ist es nicht vollständig, das stimmt schon.
Genau. Und ansonsten bin ich danach zum Bierbrauen verabredet.
Ah ja, das habe ich mitbekommen. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Ich auch. Mal gucken, wie das wird. Ach so, eine Sache noch, weil du schon ein Buch empfohlen hast, ich sehe es gerade noch mal im Kalender. Ich war vorgestern auf einem Konzert und bei einer Band, die mir empfohlen wurde, die ich nicht kenne, und zwar Viva Belgrado.
Naja.
Finde ich cool, kann ich empfehlen.
Sehr gut.
Haben Spaß mal. Sind ein paar Spanier. Hab keine Ahnung, was das sexlich ist, aber mucketechnisch war das ein wirklich schöner Abend.
Sehr cool.
Ja.
Sehr gut, sehr cool.
So viel zum Vorgeplänkel.
Mhm.
Wollen wir. Achso, Podcast-Getränk.
Ja.
Magst was hat du? Denn, was benetzt denn deine Lippen?
Was Jeverfun, alkoholfrei hier. Tipptopp. Kann man sich nicht beschweren. Ich finde immer noch ein sehr stabiles Go-To-alkoholfreies Getränk.
Finde ich gar nicht.
Scheiden sich die Geister. Ich finde normales
Jäger.
Normales Jäger kann ich auch nicht trinken, aber das geht ganz gut. Echt? Aber tatsächlich letztens das Urköstritzer alkoholfrei beste.
Köstritzer? Krosti? Hm. Krosti alkoholfrei? Das fand ich auch nicht so gut.
Köstritzer, stimmt.
Ja, das doch, fand ich auch nicht so gut.
Tipptopp. Ah ja, da haben wir. Siehst du, wir trinken uns die alkoholfreien Biere nicht weg, ist doch super.
Das ist auch gut, ich trinke nämlich heute auch gar kein alkoholfreies. Mhm. Sondern tatsächlich wurde mir Bier mitgebracht.
Mhm.
Von einem gemeinsamen Freund, den du auch kennst, aus den USA.
Ah ja,
also nicht der Freund kommt aus den USA, aber er war in den USA und hat was mitgebracht. Und zwar schön aus der Dose.
Mhm.
Und das hört auf den wunderschönen Namen Elysian Contact Haze. Es ist ein Haze IPA. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber irgendwie bin ich vielleicht froh, dass es nur eine kleine Dose ist. Ich sehe gerade gar nicht, wie viel
Prozent das hat. Das muss wahrscheinlich so ein New England IPA sein. Die sind ja mehr so ein bisschen.
Ja, wahrscheinlich, ja. 6%. Ja, ich muss halt nicht erklären.
Du, ich habe auch noch eins. Vielleicht, weißt du was? Vielleicht kann ich mit meinem Setup hier und euch live einmal kurz, während Benson gleich laut macht. Ich habe nämlich auch noch so ein West Coast IPA im Kühlschrank stehen. Ich wollte das ja eigentlich nicht trinken, aber es ist jetzt abgelaufen vor 5 Tagen.
Ah komm, gib dir. Es heißt mindestens haltbar bis und nicht sicherlich tödlich ab.
Ich weiß, das Problem ist ja nur so bei so IPAs, ist, dass sie ja oft, das ist so schön, der Benson kann mich nicht mehr sehen, ich laufe gerade durch die...
Ich höre dich aber gut.
Mit der Langstrippe, dass das Problem bei diesen IPAs ja oft ist, dass, was war das, dass der Hopfen sich so zersetzt oder so und dann der Geschmack einfach nicht mehr so ist, wie er soll. Und
ja, aber das Gute bei dem IPA ist ja auch,
kann.
Du weißt ja nicht, wie es schmecken soll. Es kann doch einfach schmecken.
Naja, aber wenn es dann schon nicht gut schmeckt, dann will man es ja auch nicht trinken, weil das Ding ist... Ja,
aber du weißt ja nicht, ob es am Hopfen liegt, oder?
Ja, das stimmt.
Okay. Ich mach's jetzt hier auf jeden Fall auf.
Groß.
Ah, warte. Richtig hier, Dose klopfen.
Ich mach mit.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal anders an.
Und ich will auch so ein Geräusch machen.
Na, mach mal. Ja, ist doch gut. Warte.
Nicht ganz so gut.
Oh, es riecht gut.
Riecht doch gut.
IPA.
Ja, das ja auch. Ich habe ja auch ein West Coast IPA. No Frills von First Viacek.
Ich weiß, dass West Coast IPA ja eine Geschmacksbezeichnung ist und nicht unbedingt eine örtliche.
Es ist Bundes. Meist auch nicht ganz so meins. Aber schauen wir mal.
Gerade mal, es ist aus... Seattle, Washington.
Nicht schlecht. Sehr schön.
Ein Glas da. Ah, ist egal, ich trinke das jetzt aus der Dose.
Frage mich, ob wir danach ein Buch und Bier, vielleicht nennen wir es nicht Dieb und Doof, den nächsten Podcast, sondern Buch und Bier. Ein Buch, ein Bier pro Folge.
Oh ja, das ist jetzt eckig. Ganz schön trocken.
Mhm. Ich koste das ja auch mal. Oh, doch. Das ist A noch gut und B schmeckt's geil. Aber ich bin ja auch für Craft Beer zu haben.
Ja, mal probieren. Da kommt irgendein Nachgeschmack. Also ein bisschen, das ist jetzt bitter.
Oh ja, das kann wirklich was. Super, so jetzt haben wir jetzt fast 20 Minuten.
Ja. Siehst du? Genau. Also, so viel dazu. Ich habe noch, das muss ich noch mal kurz machen, ich habe noch einen kurzen Nachklapp zur letzten Folge tatsächlich.
Oh,
Und zwar, du erinnerst dich, hoffentlich, dass wir in der letzten Folge über Allergien gesprochen haben. Und es war wir hatten ja im Vorfeld schon eine Nachricht bekommen von einer Hörerin. Mhm. Grüße gehen raus, wir wissen ganz genau, wer es ist.
Ja.
Und die hat sich nach der Folge nochmal gemeldet.
Mhm.
Bei ihr ist es ja so, dass die Tochter eine Allergie entwickelt hat. Und zwar ging es dann darum, dass es, jetzt muss ich gucken, wo ich es habe. Warte, ich hab's gleich. Gib mir eine Sekunde. Da.
Ja.
Moment, fast. Jetzt habe ich gelogen. Da. Also, Genau, ja. Du meintest ja zum Thema Provokationstest, ja, man kann ja gucken, ob man eine Allergie hat, indem man einfach man den Körper quasi mit dem auf ja allergisch reagierenden Stoff provoziert. Und dann hattest du ja gesagt, naja, ein bisschen mehr Nutella essen. So, wenn man zum Beispiel eine Haselnussallergie hat. So, jetzt kommt der kleine Fun Fact.
Keine Haselnüsse in Nutella.
Ja, pass auf, die Haselnussallergie ist nicht so, also ist nicht so ausgeprägt, ist nicht so schlimm und konnte nicht mit Nutella nachgewiesen werden. Dann dachte man, also da passierte nichts. Aber, wenn man Nudotti isst, hatte man eine Reaktion.
Ha.
So, und dann gucken wir mal wieder, wie sind denn so die Bestandteile? Und während Nudossi einen mit 36% wesentlich höheren Haselnussanteil aufruft, kommt Nutella nämlich nur auf knapp 13%.
Na, siehst du mal, da weiß man doch, wo die Schwelle liegt.
Genau, da weiß man, wo die, also die Werte kommen aus der Wikipedia, wahrscheinlich ist es ja alles, ist es ja alles ein bisschen Produktgeheimnis oder so, aber ich sehe gerade, die hat mir noch ein Bild geschickt, Nudossi wirbt tatsächlich auch mit 63% Haselnuss.
63.
36, Entschuldigung.
Ja, wollte gerade sagen.
Genau, 36. Also, es kommt auch darauf an, womit man seinen Provokationstest macht.
Also, gute Nachrichten für alle Nutella-Fans, die auch gleichzeitig Haselnussallergien haben.
Da ist so wenig Haselnuss drin.
Ihr könnt euch da mal ranwagen.
Genau. Also ist natürlich immer die Frage, wie sehr die Allergie bei euch ausgeprägt ist. Aber
stimmt. Ja, also jetzt hier keinerlei medizinischen Tipps. Wenn jetzt jemand stirbt vom Testen, ihr seid
allergisch. Das ist keine Ernährungsberatung hier.
Exakt das.
Richtig. Gut.
Was ist aber? Es ist eine elementare Beratung.
Starke Überleitung. Starke Überleitung. Da schreibe ich mir gleich die Zeit auf für...
ich muss noch mal ganz kurz nachtragen. Dieses Bier hier hat 8%, ich merke es sofort.
Ich merke die 6% auch sofort.
Ich nehme Abstand.
Vielleicht hätte ich noch was essen sollen für heute.
Ich nehme mal Abstand von diesem Bier. Ich saufe, oh Gott, ich schon rede auch. Es war zu lange im Urlaub. Ich trinke jetzt einfach mal schön das Alkoholfreie weiter während der Aufnahme und fange dann mit dem anderen wieder während des Funfacts an.
Ja, ich sagte, jetzt kommt der Placebo-Effekt. Jetzt hast du eh.
Jetzt ist vorbei, jetzt kann ich jetzt nichts vorbei. Mehr. So. Aber ich glaube, wir machen jetzt.
Mal gucken, ob ich bis zum Funfact durchhalte.
Wir machen jetzt einfach mal kurz und schmerzlos die Frage, wo kommen denn die Elemente her?
Richtig.
Genau. Du kennst ja wahrscheinlich auch
diesen
schönen romantischen Ausspruch, wir sind alle aus Sternenstaub.
Oh.
Oder?
Habe ich schon mal gehört, ja.
Siehst du? Und würdest du sagen, stimmt, stimmt nicht?
Also... Hier ist so ein bisschen so wie Außerirdisches, relativ vermessen anzunehmen, dass bei den ganzen, was da außen rum ist, nicht irgendwas vielleicht mit die Erde getroffen hat, was das hier zumindest irgendwie beeinflusst hat. Also von daher einfach rational, die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach relativ gering, dass es keinen Einfluss hätte.
Ja, ich sage dir, wir bestehen zu 100% aus Sternenstaub.
Ja gut.
Siehst du? Das
ist eine relativ hohe Quote.
Ja, 100%. Cent. Wahrscheinlich. Ja, könnte man so sagen. Naja, vielleicht nicht ganz. Also du machst dir hinterher ein eigenes Bild. Und zwar ist ja die Frage, woher kommen die Elemente? Wenn wir ins Periodsystem der Elemente schauen, dann gibt es ja da recht viele. Nicht wahr? Ich weiß nicht, was ist das hier? 103 oder so? Ist die letzte Zahl, die ich hier sehen kann auf dem Gerät. Entschuldigung, ich muss wirklich aufstoßen davon.
Und das sind nur diejenigen, die man in Harvard anerkannt hat.
Ja, das sind die man anders, es gibt quasi, werden wir auch noch sehen, ne? Also warum zum Beispiel es darüber hinaus nicht so viel gibt, ist, weil sie einfach dann wahnsinnig schwer und massereich sind und man da vielleicht noch andere relativ kurz herstellen kann, aber die dann einfach nicht so stabil sind.
Die zerfallen dann einfach unglaublich schnell wieder.
Genau, eben, die existieren manchmal sogar nur für so eine Millisekunde. So.
Ja, ist krass, dass man die dann trotzdem irgendwie anerkennt, dafür, dass man sagt, das ist halt...
Genau, und jetzt ist es spannend und es gibt jetzt quasi zwei große zwei große Kategorien, wie sind Elemente entstanden. Es gibt einmal die Urknall-Nukleosynthese.
Mhm.
Und dann gibt es die Sternen-Nukleosynthese.
Okay.
Nukleosynthese, ne? Nukleo ist ja der quasi der Kern.
Kern, Nukleus.
Ja, der Atomkern. Mhm. Und die Synthese ist eben die Zusammenführung. Mhm. Und so entstehen ja neue Elemente, ne? Also wir wissen es zum Beispiel bei so einem Helium-Element, das hat ja die Ordnungszahl 1. Was bedeutet das?
Dass es nur ein Elektron auf der Schale hat.
Mhm.
Also nach dem relativ einfachen Atommodell von, ich glaube, Niels Bohr ist es, oder? Das ist so das Schulmodell, was man irgendwie lehrt gelernt wird. Und das ist zwar an sich nicht mehr ganz akkurat, aber ich habe irgendwann mal gehört, das ist halt das Simpelste, um es in der Schule noch
beizubringen.
Genau. Da fällt mir noch eine Geschichte von meinem damaligen Chemie rein. Der hat dann nämlich irgendwann mal gesagt, da ging es dann darum, wie irgendwie Elemente miteinander reagieren.
Mhm.
Und da hat er dann auch irgendwie gesagt, und da kommt dann dieses, keine Ahnung, Neonatom her, so freudig erregt, der den Weg daher. Und dann hat es da irgendwie so ein Elektron zu viel, obwohl, nee, warte mal, Neon ist ein Edelgas, ist ja stabil. Mhm. Ja, irgendwas anderes, keine Ahnung. Und hat dann quasi so dieses Element gespielt.
Mhm.
Wie es auf der Suche ist, wem es einem Elektron um die Ohren knallen kann. Weil es so aufgeladen und erregt ist.
Na, siehst du. Genau. Und das ist, sag ich mal, das Einfachste, das sind die am wenigsten Komplexe und deshalb auch eins, das zuerst mit da war. Und noch ein weiteres, was kannst du dir vorstellen, was war noch als erstes mit da?
Ich weiß nicht, was hat denn die Ordnungszahl 2?
Na?
Weiß nicht. Konto?
Helium.
Helium.
Helium
hat die 2. Ist ein Edelgas?
Mhm.
Ah, zwei Elektronen sind schon voll auf der Hülle? Ah, ist ja krass.
Ja. Und ich meine, ne, Wasserstoff ist ja auch ein Gas. Und dann gibt es noch Lithium.
Mhm.
Das sind so die drei, manchmal
Nirvana.
Das ist auch ein Medikament oder kann auch in Batterien verwandt werden. Ne? Also da geht viel. Mhm. Und das sind Elemente, die schon kurz nach dem Urknall, als das Universum noch extrem heiß und extrem dicht war, eben entstanden sind durch die Urknall-Nukleosynthese. Circa eine Sekunde nach dem Urknall, sagt man, und dauerte nur wenige Minuten, da sind die tatsächlich alle entstanden. Und deshalb gab es eben hauptsächlich Protonen, Neutronen und während es dann expandierte und abkühlte das Universum, haben diese Teilchen sich dann eben zu den ersten Elementen verbunden, Wasserstoff und das Isotop davon, Deuterium, wer es nicht kennt.
Und wer kennt das nicht?
Na, und dadurch, dass da ja einfach noch viel los war, da war viel Energie, viel Bewegung drin, sind auch schon ein paar von den Wasserstoffteilchen fusioniert zu Helium und davon sind schon ein paar Sachen weiter fusioniert zu geringe Mengen Lithium und Beryllium. Damit sind wir dann bis Ordnungszahl 4.
Ah ja, okay.
Ja, so weit sind wir dann gekommen. Und das ist dann tatsächlich so, dass ungefähr 25% der Masse dann, damals waren Helium, der große Rest hauptsächlich Wasserstoff und so ein ganz klitzekleiner Müh hat es schon zu Lithium oder Beryllium geschafft.
Ah, und es wurde dann, die haben dann immer weiter miteinander reagiert quasi und oder
Nö, die haben dann erstmal gedacht, okay, wow, so ist jetzt erstmal so sinnvoll.
Stabil.
Und es war dann quasi, ne, so nach dem Urknall viele, viele Jahre, wenn ich sage viele Jahre, dann sind das Millionen Jahre, hunderttausende Jahre, also wirklich viel. Es ist da erstmal so rumgewabert als Gas, nicht wahr? Und dann manchmal ist ja so, wenn da sich so ein bisschen was bewegt, dehnt sich aus, dann irgendwann bei diesen Nebelwolken fängt es da an, dass sich da vielleicht mal ein bisschen dichter aneinander kuscheln und dann setzt irgendwann sowas wie eine Gravitation ein.
Ah, weil sie dann genug Masse haben.
Genau, dann haben sie genug Masse und am Ende ist es jetzt so, ne, jetzt geht es quasi darum, okay, wie entsteht so ein Stern? Ein Stern entsteht ja dadurch, dass sich so eine Nebelwolke halt Stück für Stück sammelt, ne? Da entsteht mehr und mehr Masse. Und am Ende sind die Sterne, die wir ja haben, bestehen sie zum großen Teil, gerade wenn sie junge Sterne sind, aus Wasserstoff. Und dadurch, dass sie dann so massenreich sind, da so viel Energie ist, findet nämlich im Inneren der Sterne eine Kernfusion statt von Wasserstoff und Wasserstoff zu Helium.
Ja.
Und durch diese Fusion wird Energie freigesetzt.
Ja.
Und das ist dann das, was wir kennen, was unsere Sonne halt tut. Sie verbrennt oder fusioniert Wasserstoff zu Helium. Und dadurch wird wahnsinnig viel Energie freigesetzt. Na, wir merken das bei uns auf der Erde. Und natürlich wird dann eben dabei halt auch zum Beispiel werden so Helium und solche kleinen Restelemente werden auch in die Umgebung geschleudert.
Mhm.
Na, Sonnenwinde und so weiter, da wird es wird geschleudert, geschleudert, geschleudert. Und genau, das ist nämlich dann das sogenannte Wasserstoffbrennen. Und
okay, ja.
Ne, so das, und das macht so ein Stern vor sich hin, vor sich hin, vor sich hin, bis irgendwann was passiert, unweigerlich. Irgendwann ist alle mit dem Wasserstoff.
Ach so. Ja.
Dann hat ne, dann ist so viel, dann ist alles fusioniert oder der Großteil fusioniert. Und du musst dir ja so vorstellen, dass Helium ja auch viel schwerer ist als der Wasserstoff. Das heißt, Helium sammelt sich ja irgendwann in der Mitte. Da entsteht ne, mehr so ein Heliumkern. Das Wasserstoff, ja. Der Wasserstoff ist weiter außen. Und da drin ist dann, also da außen ist da manchmal auch nicht mehr genug los, als dass dann da noch was fusioniert. Und wenn so ein Stern dann relativ groß ist und eine Masse hat, dann zieht sich das Helium in der Mitte wieder zusammen und da gibt es dann wieder so viel Energie, dass in dem zweiten Schritt dann anfängt das Heliumbrennen oder die Heliumkernfusion.
Mhm.
Das heißt, da fusionieren dann Heliumkerne mit Heliumkernen.
Ja.
Und außen weiter passiert vielleicht noch, ne? Also, und du musst dir vorstellen, dann ist ja da die Gravitation und die Dichte ist dann im Heliumkern etwas größer als außen die Wasserstoffschale.
Mhm.
Und da draußen im Wasserstoff, da passiert auch noch ein bisschen was, aber eben nicht mehr ganz so viel, weil die einfach nicht mehr so eng aufeinander hocken, die fusionieren, die treffen sich nicht mehr so viel. Aber sie sind noch angezogen von dem Heliumkern. Und wenn Helium und Helium miteinander fusionieren, dann passieren da ja auch, werden ja auch quasi neue Stoffe gebildet in diesem Heliumbrennen. Und da kommt dann raus, lass mich das kurz nachschauen, beim Heliumbrennen, dafür braucht es quasi einen Stern, der mindestens 0,25 bis 0,5 Sonnenmassen hat, also er muss mindestens ein Viertel
unserer Sonne sein.
Genau, bis halb so groß wie unsere Sonne sein und dann entsteht da, nach Mensch, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Ha, hier. Da entsteht dann oh Gott, wo habe ich es denn jetzt? Meine Güte.
Ich meine, Helium sind zwei, er hat ja ungefähr zwei, also vier, also dann Beryllium? Oder gibt es dann mergen dann mehr Kerne zusammen, sodass es mehr hat?
Ja, da merged ein bisschen mehr zusammen. Warte mal, das muss doch dann hier gewesen sein. Meine Notizen sind ein bisschen durcheinander. Durcheinander, wie man so schön sagt. Momento. Es tut mir natürlich total leid, dass das jetzt hier so ein bisschen.
Achso, okay, wir haben schon so oft gegoogelt und einfach Sachen nachgeguckt, die wir dann als unsere eigenen Ideen verkauft haben. Ich meine, das ist ja quasi das Basic-Konzept dieses Podcasts hier.
Ja, also warte, ich hatte das doch, ich habe hier so viele Notizen, ich habe sie halt leider echt nicht zusammengeführt in der Zeit, weil ich dachte, hier ist doch so eine schöne Übersicht. Gibt sie auch. Jetzt finde ich die Übersicht nicht mehr. Egal.
So kriegen wir auch unsere Zeit voll. Ist okay heute.
Nee, doch, hier ist doch wunderbar. Ah. Da ist sie doch. Also, im Heliumbrennen, genau, da wird es dann quasi Helium und Helium, da steht es doch, werden dann zu Kohlenstoff und gleichzeitig fällt immer noch ein bisschen Beryllium ab.
Kohlenstoff, das kennen wir.
Genau, das kennen wir. Daraus wird relativ viel gemacht.
Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind wir.
Das sind wir. Genau. Und dann quasi das Spiel, das läuft dann immer wieder gleich ab. Ne?
Mhm.
Dann passiert dieser Prozess, dass das Helium irgendwann, sag ich mal, so weit in der Mitte verbraucht ist, dass es da zwar in der äußeren Schale gibt es noch ein bisschen was. Das heißt, du musst es dann so verstehen, draußen ist so eine Wasserstoffschale noch.
Mhm. Dann kommt eine Heliumschale.
Und in der Mitte ist schon wieder, sag ich mal, ein Kern an Kohlenstoff. Und auch da wieder, wenn der Stern eine bestimmte Masse hat,
dann hat er eine
verdichtet sich das irgendwann so, dass dann ein Kohlenstoff brennen oder die Kernfusion mit Kohlenstoff einsetzt.
Okay, also sprich, es muss sich so, es wiederholt sich eigentlich immer wieder, dass sich so viel da drin in der Mitte ansammelt, dass es halt so eine große Masse hat, dass es entsprechend so eine große Gravitation hat, dass alles nach innen gezogen wird und aufgrund deswegen so stark nach innen gezogen wird, dass sie selbst
genau.
zum Fusionieren gebracht werden. Und das ist dieses, dabei entsteht wieder Energie nach außen, und das ist dieses Brennen, wie du es nanntest.
Genau. Ne? Man nennt es auch, man findet das auch, wenn man zum Beispiel das Stichwort Schalenbrennen sucht. Das ist das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist, als du das gesagt hast, weil ich wusste, konnte mich da noch sehr, sehr lebhaft aus dem Physikunterricht, Astronomieunterricht daran erinnern. So, und dann, ne, wenn Kohlenstoff brennt, dann entsteht daraus ein bisschen Sauerstoff und noch schon andere, ein bisschen Elemente wie Magnesium, Natrium, Neon. Dann irgendwann kommt das Neonbrennen. Aus dem Neonbrennen entsteht auch nochmal Sauerstoff und Magnesium. Danach kommt das Sauerstoffbrennen. Dann entstehen schon so Elemente, hauptsächlich Silizium, diese ganzen Spurenelemente. Ja. Und dann kommt die letzte Stufe, das Siliziumbrennen.
Ja.
Und das Siliziumbrennen schafft es noch, quasi die da drin so zu fusionieren, dass im Erdinneren sowas wie Kobalt und Nickel, aber vor allem Eisen entsteht. Und dann irgendwann hat so ein Stern einen Eisenkern.
Hm.
Und außen so diese Schalen. Und
außen, wollte ich gerade sagen, diese ganzen Schalen aus Silizium, Helium, genau. Kohlenstoff, all sowas. Hm. Okay.
Genau, die sind da alle drin. Und dann ist es so, dass natürlich dieser, also warum passiert nach dem Eisen nichts mehr? Weil bei der, wenn du Eisen fusionieren wolltest, ist es so die erste Stufe, wo du anfangen musst, mehr Energie hinzuzuführen, als das freigesetzt wird. Von daher passiert davon alleine dann nicht mehr viel.
Also der Druck kann nicht so hoch sein, dass es fusioniert, weil dann müsste man, um das zu schaffen, nochmal Energie hinzufügen.
Genau. Okay. Ja. Und wenn man das jetzt mal einordnen möchte, zum Beispiel, was mit unserer Sonne passiert, unsere Sonne würde maximal eben noch das Helium brechen. Sie würde schon nicht mehr zum Kohlenstoffbrennen kommen, denn dafür müsste sie mindestens 4 bis 5 Mal so schwer sein wie unsere Sonne wahrscheinlich.
Okay.
Genau.
Also sie hat eigentlich einfach nicht, sie hat nicht genug Masse, sie kann diesen kritischen Massepunkt nicht erreichen.
Genau.
Selbst wenn sie alles, was sie hat in, was hast du gesagt, wie weit will man noch kommen zum Kohlenstoff? Nee.
Das Heliumbrennen, das wäre so das letzte wahrscheinlich.
Heliumbrennen, okay. Also selbst wenn alles in Helium wäre, würde es nicht so viel Masse haben, als dass es dann zur nächsten Stufe, die nächste Stufe zünden könnte.
Das ist so das Ding. Und das, was total interessant ist, auch wenn man mal so schaut, wie lang sind so die Brennphasen. Ich habe jetzt bei Wikipedia da Zahlen gefunden. Sie vergleichen da so einen Stern zum Beispiel mit 15 Sonnenmassen. Der schafft das Wasserstoffbrennen ungefähr für 11 Millionen Jahre. Dann 2 Millionen Jahre Heliumbrennen, 2000 Jahre Kohlenstoff, 0,7 Jahre nur noch Neon, dann aber 2,6 Jahre schafft der Sauerstoffbrennen und dann nur 18 Tage Siliziumbrennen. Das heißt, es geht am Ende natürlich immer schneller, weil die Masse ja auch kleiner ist, die Anziehungskraft aber auch entsprechend größer. Das heißt, die Reaktionen laufen alle sehr, sehr schnell ab.
Ja, okay.
So. Und an der Stelle, also quasi mit den Prozessen, die so in Sternen ablaufen, kommen wir ungefähr bis Eisen, wenn wir massereiche Sterne haben. Danach passiert dann nicht mehr viel und dann sind wir halt darauf angewiesen, dass der Stern ein bisschen stirbt.
Ah, also eine sogenannte Supernova.
Unter anderem, das kann nämlich sein. Denn das Spannende ist, dass was ja dann passiert ist, dass du hast quasi diese ganzen Schalen ja außen. Und innen drin aber auf einmal eine unheimlich krass konzentrierte Masse, wenn du da diesen zum Beispiel Eisenkern hast.
Ja.
Das heißt, was dann passiert, ist, dass die Gravitation so hoch ist auf einmal, dass quasi der Stern auch mit seinen ganzen äußeren Schichten in sich kollabiert. Das heißt, alles das, was von außen noch rumschwirrt, so gigantisch schnell auf den Kern gedrückt wird.
Ja.
Sodass da quasi diese Supernova, diese Explosion passiert. Das heißt, du hast nochmal Kernfusion der Extraklasse, weil wahnsinnig krass Masse am Start, sehr viel Geschwindigkeit, alle möglichen Elemente. Und das ist das, was du siehst bei einer Supernova. Du siehst eben, dass sich Sterne erst aufblähen und dann wirklich blitzartig zusammenziehen, um dann wieder blitzartig auseinanderzugehen und zu katapultieren.
Ja.
Und das
dann zum Beispiel, aber alle Teilchen in alle Richtungen geschossen.
In alle Richtungen, genau. Und durch diese eben schnellen Neutronenempfänge auf den schweren Kern Und dann wird es halt weggeschossen. Das nennt man dann auch den R-Prozess oder Rapid Neutron Capture Process. Das gibt's auch nochmal dann in langsamer. Das ist dann der S-Prozess, der Slow Neutron Capture Prozess. Genau, aber dadurch werden quasi dann im Inneren nochmal andere Elemente durch Kernfusion gebildet, die auch stabil sein können und die werden dann ins All geschleudert und zurück bleibt dann, je nachdem, wie schwer eben der Stern vorher war, entweder ein weißer Riese oder ein Neutronenstern oder wenn er sehr, sehr massereich war, zieht sich das so krass zusammen, dass dadurch ein schwarzes Loch entsteht.
Ah ja, gab es nicht noch irgendwie sowas wie mit einem ein roter Zwerg oder sowas?
Ein roter Riese?
Oh, ein roter Riese.
Genau, das sind dann die Sterne, die quasi so sich aufblähen, aber in einem
bevor sie dann einmal zusammenfallen.
Genau, und die werden dann so groß. Manchmal bleiben sie nachher auch in so einem geblähten Zustand, wenn sich so. Genau, das ist so, wie das funktioniert. Und dadurch entstehen dann eben auch Metalle und schwere Elemente wie Gold, Kupfer, Uran, Plutonium. Alles, was halt so schwerer ist als Eisen, passiert durch explodierende massereiche Sterne.
Okay.
Und dann, also auch so weiße Zwerge können nochmal explodieren, da gibt es nochmal so kleinere Elementchen. Aber wenn so diese massereichen Sterne explodieren, dann kommen wir ungefähr bis zum Element Nummer 37. Da geht nochmal richtig was ab.
Wo wir natürlich alle wissen, was das ist.
Na, was ist Element 37?
Keine Ahnung, Gold?
Nee, noch nicht ganz.
Noch nicht ganz, also Gold ist später.
Bis Rubium kommen wir dahin, Rubium. Genau, okay. Also was das ist immer so Gold. Warte mal, Gold ist, ach, das ist hier so schwer, AG, AU, warte mal, hier ist AU. Ich glaube, es muss irgendwas in den 70er sein.
Ja.
Irgendwas 70er. Ah, 79.
79?
Ja, ich glaube, es ist 79. Ich kann es nicht so gut lesen, das Bild ist so ein bisschen schlecht. Genau. Und dann.
Mach du mal weiter, ich guck das mal.
Genau. Und dann, was quasi dann ja noch passieren kann, ist, dass es bei der Entstehung von Sternen gar nicht so unüblich ist, dass oft Systeme entstehen, wo zwei Sterne nebeneinander sind.
79.
Genau. Mhm. Wo Sterne nebeneinander sind. Das heißt, oft existieren die miteinander. Und wenn dann zum Beispiel einer ein Neutronenstern ist und der andere ist dann auch nur noch so ein Neutronenstern und die sich gegenseitig mit ihren Gravitationswellen beeinflussen, kommt es früher oder später dazu, dass sie sich verlangsamen, während sie da weiter umeinander kreisen. Das heißt, auch die kollidieren irgendwann miteinander und fusionieren und explodieren. Und was dann natürlich aber passieren kann, wenn die sehr, sehr massereich sind und kollidieren, dass die quasi einmal in sich zusammenfallen, dabei sehr viel wegschleudern und dann zum Beispiel daraus nochmal ein schwarzes Loch entsteht.
Krass.
Genau. Das ist eine neue Annahme, die ForscherInnen haben. Jetzt ist ja total spannend, fragt man sich natürlich, ah ja, aber unsere Sonne lebt ja noch. Wo kommt denn das jetzt alles her?
Na, aus anderen Galaxien.
Darf man nicht vergessen, dass unsere Sonne relativ jung ist. Ich glaube, jetzt habe ich natürlich nicht explizit nachgeschaut, wie alt unsere Sonne ist. Das googelt die Chefin direkt nebenbei noch selbst. Ach Gott, ja. Hier, 4,5 Milliarden Jahre ist die Erde.
Ja, Jungspund.
Was ist denn hier 4,6 mal 10 hoch 9? Was ist denn das für eine scheiß Angabe? Wer kann sich denn darunter was vorstellen?
Ja. Natürlich Milliarden.
4,5 Milliarden.
Das sind 9 Nullen.
Ja, mein Gott, bin ich Mathelehrerin oder was? Hab ich Mathe vorbei schon seit über 13 Jahren? Ja. Also 4,5 Milliarden Jahre, so alt ist unsere... Über 13 Jahre.
Nee.
Bin ich raus schon. Über 13 Jahre, na klar. Ja, ist okay. Ja. So, wollte ich nur sagen. Also, unsere Sonne und unser Sonnensystem 4,5 Milliarden Jahre, das ist sehr jung. Und wenn man so Asteroiden und so weiter mal untersucht, die auch hier rumfliegen. Das ist ja, sag ich mal, auch so Geröll, das über ist von der Entstehung der Planeten um die Sonne herum, kann man relativ gut abschätzen, dass, was war das, ungefähr 800 Lichtjahre von uns entfernt, also immer noch dicht dran für Verhältnisse, dass eben bevor es uns gab und auch wir daraus entstanden sind, dass mal ein Riesenstern hier in der Nähe explodiert sein muss. Weshalb eben dann festes Material überhaupt erst im Weltraum unterwegs war, aus dem sich zum Beispiel auch Planeten formen können oder Asteroiden.
Kurz, Kurz nochmal zurück zu unserer Sonne. Du hast ja gesagt, sie ist relativ jung. Jetzt könnte man sagen, okay, 4,6 Milliarden Jahre ist jetzt nicht so jung. Aber weil du ja gesagt hast, das erste Element ist ja quasi Wasserstoff. Und wenn wir uns jetzt laut der Wikipedia die Bestandteile angucken, dann sind das noch 92% Wasserstoff und 7,8% Helium, was ja das quasi das nächste wäre. Das heißt, diese ganze Fusion ist noch nicht so weit fortgeschritten, als statt, da ist noch halt, ja.
Da geht noch ein bisschen was.
92% Wasserstoff und dann sind wir Wasserstoff und Helium zusammen machen schon 99,8% und ansonsten ist Sauerstoff, Kohlenstoff, das sind alles so im Parts per Million Bereich.
Ja.
Also,
die macht wirklich, noch ein bisschen.
Die macht noch ein bisschen. Also zum Beispiel unter einer Million Teilchen sind ungefähr 29 Eisenteilchen. Ja, also da ist schon ein bisschen was, aber das ist halt windend gering, wenn man sich die Sonnenmasse anguckt.
Ja, genau. Und ich habe auch nochmal geschaut, gerade zum Beispiel im Vergleich dazu, das Universum an sich ist fast wohl 14 Milliarden Jahre alt.
Ja, die Sonnenmasse ist auch wirklich in der Wikipedia schön angegeben, also fast 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Da man sich nicht sicher ist, plus minus 2 hoch 10 mal 26 Kilogramm.
Man kann sie ja nicht wiegen.
Was für eine Range, Alter.
Ja, man kann sie einfach nicht wiegen. Genau. Ja. Aber so prinzipiell ist insgesamt der Vorgang, wie die Elemente entstehen oder entstanden sind. Ja, krass. Das heißt, wir alle bestehen aus Sternenstaub.
Ja.
Vielleicht nicht 100%, weil man könnte jetzt sagen, dass so das Wasserstoff und so ein bisschen Helium technisch gesehen nicht aus dem Stern kommt, sondern schon vorher da war. Ja. Aber oder sich vielleicht auch noch findet, wenn sich doch noch ein paar glückliche Teilchen im Weltall. Aber ungefähr so entstehen Elemente, so ist das alles vonstatten gegangen. Natürlich kann man sich da jetzt wahnsinnig mit chemischen Formeln und so rumschlagen. Das habe ich euch jetzt alles erspart. Mir auch. Und ich hoffe aber.
Und mir zum Glück auch. Ich fände es richtig auch gut.
Und ich hoffe aber, dass das ungefähr eine Vorstellung bei euch ausgelöst hat, wie so die Elemente entstehen, warum die entstehen, was da in dem Stern abläuft und warum prinzipiell so ein Stern eine Elementenfabrik ist.
Ja, richtig krass. Richtig krass. Ich fand's richtig gut.
Ja, schön.
Vielen herzlichen Dank. Also ich habe mir schon gedacht, das ist irgendwas, deswegen stelle ich diese Frage, weil ich ja astronomischen Hintergrund, deiner astronomischen Grundbildung natürlich
traue. Ja, natürlich.
Ich konnte das damals nicht wählen.
Ja, das ist, ja, bei uns gab es das auf der Uni. In der Schule natürlich. Was war
das? Ja, das gab es ja bei uns auch, aber der Kurs war einfach voll.
Ah, das ist frech. Ich kann noch bis heute noch, ich weiß noch ganz genau, dass ich dachte im Astronomieunterricht, boah, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Ich weiß auch noch, wie in meinem Heft, auf meinem Blatt, diese Zeichnung dazu aussah. Ich weiß es noch ganz genau.
Ich weiß jetzt, wie die Welt funktioniert.
Ich dachte wirklich so, geil.
Entschuldigt mir.
Ich habe es verstanden. Das ergibt total Sinn.
Das ist krass.
Ich habe mich sehr gefreut. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe mein altes Astronomie-Schulbuch nicht mehr hier, aber ich habe mich wirklich regelmäßig über diesen Unterricht einfach gefreut, weil es war so Physik zum Anfassen für AnfängerInnen.
Ja. Du musst mir nach der Aufnahme mal sagen, wie deine Astronomie-Lehrkraft hieß.
Sag ich.
Muss mir danach mal sagen. Gut, vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Ich finde es richtig gut. Ich glaube, es wird nicht die letzte Frage zur Astronomie sein, die ich dir stellen werde, weil ich finde, du machst das richtig gut.
Danke.
Ja. Danke. Kommen wir zum Funfact.
Oh yes, meine Lieblingskategorie.
Warte, kannst du mir vorbereitet. Also ich habe mehr Funfacts gespeichert als Fragen.
Das finde ich super.
Und habe so ein bisschen zum Thema gefunden gehabt und jetzt bei der Suche, weil ich mir diesen Link ja natürlich, weil dieser Link ja nicht mehr funktioniert hat, bin jetzt über einen anderen gestolpert.
Mach beide.
Gucken wir mal. Mach beide? Okay, machen wir beide. Also.
Benson gibt einen aus.
Ich gebe einen aus. Was glaubst du denn, was versteht man unter dem Begriff Cosmic Latte? Also so wie Kaffeelatte?
Ja.
Im Englischen. Cosmic Latte.
Mit LSD, ganz klar. Nee, hätte ich jetzt gesagt. Dann sind es Sterne. Ich
muss kurz überlegen, was du meinst. Aber
so wie Lucy
in the Sky with Diamonds. Nee, also es hat was mit Astronomie zu tun irgendwie.
Schade.
Und
Cosmic Latte. Aber ist es so ein speziell in der Raumstation unter Schwerkraft gebrauter Dings, der dann besonders gewillt ist?
Das ist die extra für die ISS designte Kaffeemaschine.
Ja,
die
genau.
Special Druck arbeiten muss. Nee.
Ja.
Richtig Druck auf dem Zylinder.
Warte. Cosmic Latte des Lattes hast du mit der Milchstraße zu tun?
Auch, aber nicht nur damit.
Mann, ey. Ist es ein bestimmtes Sternzeichen oder so? Hat es was mit dem Nachthimmel zu tun oder ist es wirklich im Weltall gucken?
Nee, also ja, es hat was mit, es ist schon eher im Weltall. Es hat auch in gewisser Weise was mit der Milchstraße zu tun, aber auch mit allem anderen, was da so, also allen anderen Galaxien. Es ist kein.
Es ist einfach nur, weil das halt so eine Spiralgalaxien sind und die aussehen, ob man so ein Kaffee-Latte-Art gemacht hätte.
Ja, stark. Also es hat schon was mit, man könnte fast sagen, es hat was mit dem Kaffee-Latte zu tun, ja, stimmt schon, aber nicht
mit Kaffee. Nee, Cosmic-Latte. Nee. Aber das Latte, das steht schon für Milch.
Steht schon so für Milch, ja.
Kosmische Milch. Die kosmische Milch,
ja.
Aber es hat nichts mit Milch an sich zu tun, sondern nur, weil es so aussieht wie Milch, wie Milchstraße, Alice.
Ja, weil es so aussieht, vielleicht wie Milch. Oder Latte ist ja so Milchschaum.
Ja.
Aber nicht strukturell.
Aber ist es ein Name wieder für irgendeinen Nebel oder so?
Ja, fast. Okay. Also pass auf. es ist eine Studie schon relativ alt, also 2002 bereits, haben Astronomen einfach mal das Licht von anderen Galaxien und den Sternen darin analysiert. Und neben diesen ganzen, wie du ja jetzt schon gesagt hast, hier so Gaswolken und sowas und dem ganzen Staub, was im Universum ist, haben die da einfach mal die durchschnittliche Farbe gebildet.
Aha.
Und diese durchschnittliche Farbe ist so eine Farbe, die man so ein bisschen so Elfenbein nah an weiß. Und weil sie das so ein bisschen so an so Milchschaum, so einen relativ sehr hellen Milchschaum erinnert hat, haben sie das Ganze Cosmic Latte genannt.
Nicht schlecht. Ja. Den Farbcode hätte ich gern.
Den Farbcode. Ja, muss ich mal gucken, ob ich den hier jetzt gerade noch finde.
Was denn der Hexcode ist? Ich mache jetzt nur noch alles in Cosmic Latte.
Ja, vielleicht. Also es ist halt wirklich so ein Beige von dem richtig hellen Cosmic Latte, ja. So, genau.
Nicht schlecht, cool.
Schön. Genau, das war der Funfact, der passend war. Und der andere, über den ich gestolpert bin, den finde ich eigentlich auch richtig gut. Den muss ich jetzt einfach noch mit dazu hauen. Heute gibt's halt einfach zwei. Ich meine, ist eh keine kurze Folge geworden. Und zwar, wir nehmen das ja hier übers Internet auf und streamen das auch übers Internet raus und die Leute hören das übers Internet. Internet ist wichtig. Und es gibt eine Firma in den Staaten, die nennt sich Cloudflare. Die lebt davon, dass sie halt so Internet-Traffic irgendwie, also Dienste für Internet-Traffic bereitstellt. Tatsächlich relativ viel, relativ groß. So dass ungefähr 10% des Internet-Traffics irgendwie da durchläuft.
So.
Das Besondere ist, dass in dem Headquarter von Cloudflare tatsächlich, also es ist in San Francisco, wenn ich mich richtig erinnere, ist eine große Wand mit Regalen, mit mehreren Reihen von Lavalampen, die da einfach wirklich ich glaube, die stehen sogar in der Lobby im Eingangsbereich. Und da stehen da so, keine Ahnung, so 20 Lavalampen in, keine Ahnung, 8 Regalen oder so, also relativ viele. Und ja, klar, San Francisco, Drogen und so, Hippie-Bewegung, aber die haben noch einen anderen Auftrag. Hast du eine Idee, warum diese Lavalampen dort stehen?
Und die stehen im Eingangsbereich, alle in einem Regal?
Ja, also alle so in so Regal rein, richtig viel, weit aufgefüllt. Und es sind bestimmt so, ja, also es sind irgendwie, wenn ich das Bild hier richtig sehe, sind 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6 Reihen. Ich weiß nicht, ob das Bild komplett vollständig ist. Und pro Reihe sind es bestimmt so 20.
Okay.
Kommt schon hin.
Also, ich kann mir vorstellen, dass ja verschiedenste Umwelteinflüsse, dass die Fließbewegung oder Geschwindigkeit dieser Lava da drin beeinflussen. Vielleicht.
Ja.
Ja?
Ja, das ist ein Grund, warum sie dort stehen, ja.
Und ich denke mir, entweder geht's um Hitze oder Erdbeben.
Nee. Weder noch. Ach so, um Vorwarnung meinst du?
Ja, genau, so als Vorwarnung. Nee,
tatsächlich nicht.
Ah.
Aber sie haben einen Sicherheitszweck, das stimmt.
Ja. Weiß ich, wenn der Serverraum zu heiß wird, dann fließt die Lava zu schnell. Verschwindet die Scheiße gleich ab.
Nee, tatsächlich nicht.
Sie hat einen Warneffekt, ja.
Mhm. Nee, kein Warneffekt, nee. Aber ein Sicherheitseffekt.
Ein Sicherheitseffekt. Mhm. Weiß nicht, sind Leute, die da reingehen und was kaputt machen wollen, so fasziniert von diesen Lavalampen und abgelenkt?
Es geht um Leute, die da Airquotes reingehen wollen.
Ja, ja, und die.
Aber sie sind nicht abgelenkt.
Nicht abgelenkt? Okay, aber vielleicht ist es so, dass quasi genau bei diesen Lavalampen dann die Kameras hängen und die wollen quasi, dass die Leute mit dem Gesicht genau in die Kamera gucken, dass sie bessere Security-Bilder haben und deswegen haben sie da was hingehängt, was die auf jeden Fall den Blick einfängt.
Da hängt tatsächlich eine Kamera, aber die Kamera filmt die Lavalampen.
Kamera filmt die Lavalampen. Ist jede Lavalampe an irgendwas angeschlossen?
An die Steckdose.
Aber also quasi...
Sonst nichts. Nee. Die funktionieren, die laufen einfach nur.
Okay, die laufen einfach nur. Das heißt, es ist nicht, wenn eine ausgeht, dann weiß man, dann ist irgendwas kaputt. Sicherheitsaspekt, die Lava. Gefällt mir auf jeden Fall der Fun Fact. Ist die... Nee, Sicherheitsaspekt.
Also...
Ich komme nicht drauf. Hast du einen Tipp für mich?
Okay. Ja, kleiner Hinweis. Also... Diese Wand mit diesen Lavalampen wird auch Wall of Entropy, also Wand der Entropie genannt. Jetzt weiß ich nicht, ob du weißt, was Entropie ist.
Ist nicht das Chaos oder so? Wie sich das so?
Genau, sehr gut. Entropie kann man langläufig als Unordnung verstehen. Das geht einfach nur darum, wenn du irgendwas hast, was man verschieden anordnen kann, ja, also eine verschiedenen Anordnungsmöglichkeiten von irgendwelchen Teilchen, ja. Und wenn ich dafür, wenn diese Möglichkeiten, die Anzahl dieser Möglichkeiten steigt, dann steigt auch das Maß an Unordnung oder an möglicher Unordnung. Das nennt man, das ist die Entropie. Also
ja.
Genau.
Nee, also ich glaube, du musst es mir sagen, bevor jetzt hier unsere Hörenden sich denken, so, ach.
Okay. Sag. Also, diese Firma ist halt verantwortlich für 10% des Internet-Traffics ungefähr. Und damit ist sie natürlich ein beliebtes Ziel für Menschen, die damit Schindluder treiben wollen, also die dieses System hacken wollen. Ne? Das heißt, das System muss irgendwie sicher sein. So, wie machen die Lavalampen das jetzt sicher? Wie gesagt, also eine Wand der Unordnung.
Ja, ja, ja.
Hast du eine Idee?
Ja, also wenn das abgefilmt wird, dass quasi da, wie da die Dinge sich bewegen, dass daran irgendwelche Verschlüsselungscodes abgelesen werden.
Genau, die Kamera scannt die Bewegung da drinnen und diese Bewegung übersetzt es in einen Code, in einen Schlüssel.
Ja.
Und der ist halt im Vergleich zu wahrscheinlich, also eigentlich zufällig generierten Code, der ist halt wirklich zufällig.
Ja.
Weil jeder computergenerierte Zufallscode hat trotzdem irgendein Muster, weil der Computer nach irgendwas, der kann nicht komplett zufällig agieren. Ja. Der muss nach irgendeinem Muster vermeintliche, deswegen sagt man dazu auch Pseudo-Zufallszahlen oder Pseudo-Zufallsmuster erstellen. Und sobald es irgendein Muster hat, sind die irgendwann durch irgendwas auch erkennbar.
Mm.
Diese Lavalampen bewegen sich wirklich random.
Geil.
Also wirklich zufällig.
Das
und dadurch, dass sie das abfilmen und übersetzen, können sie quasi damit den Code zu machen. Als ich das gelesen habe, hat irgendjemand in den Kommentaren auch geschrieben, also ist das quasi eine Firewall?
Quasi.
Ja. Ja. Deswegen stehen in dem Headquarter von Cloudflare vorne im, und vor allem sagen sie auch, sie...
Die Lava-Wall.
Genau, die Lava-Wall, und die steht halt wirklich auch im Eingangsbereich, auf jeden Fall ist sie zugänglich, man kann sich das angucken.
Ja.
Und die Leute werden sogar ermutigt, da hinzugehen und nicht jetzt an den Lavalampen zu rütteln, aber schon irgendwie mal, keine Ahnung, sich da zu bewegen, denn durch die äußeren Einflüsse wird tatsächlich so ein bisschen diese Lavalampe, also dieses Wachs, was da drin ist und der Hitze wird tatsächlich auch beeinflusst. Und damit kommt noch mal ein Stückchen mehr Unordnung rein.
Ja, sehr cool.
Ja, deswegen gibt's diese Wall of Entropy, diese Wand der Lavalampen bei Cloudflare.
Mein Gott, was für ein stylischer, wie genialer Ding.
Hattest du mal eine Lavalampe?
Nee, war nie stolz Besitzung einer Lavalampe.
Nee, ich hatte auch keine, wollte aber eigentlich mal eine haben.
Ich glaube, mein Bruder hatte eine und dann war ich kurz neidisch und habe da 5 Minuten drauf gestartet und dachte, ne,
Ja, ich kannte auch Leute, die das hatten und ich eigentlich ist es schon fast wieder so ein,
ja,
so ein nerdiges, geiles Gimmick.
Ja, ich fand, sie sahen halt einfach immer so halt aus wie kleine Raketen. Ich mochte den Style immer nicht. Wenn es die irgendwie ein Geil gäbe, dann wäre es schön.
Hm. Ja, müsste man vielleicht mal gucken. Aber also die da stehen, sind auf jeden Fall auch diese Standard kleinen Raketen.
Ja, sehr schön. Cool.
Ja.
Was für ein toller Funfact. Dann bleibt ja fast nur noch eine neue Frage
zu stellen. Neue Frage. Richtig.
Die mir zwischendrin spontan eingefallen ist.
Na toll. Das sind immer die vor denen ich am meisten Angst habe.
Ja, also ich hatte erst eine, wo ich dachte, ja, interessiert mich schon auch, aber ach, ist so politisch,
Ist so politisch?
Ja, die andere. Ich dachte es auch.
Ach so.
Ach, dachte ich, ist eigentlich. Kommt vielleicht noch, ist inspiriert gewesen von diesem Buch. Hier, Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf. Aber ich dachte mir, ach, wenn du mir gesagt hast.
Was ist Klassenkampf?
Wenn du es gelesen hast, dann frage ich dich die Frage vielleicht nochmal.
Ja, okay, dann muss ich mir das wirklich mal entweder von dir oder von der anderen Person leihen.
Ich kenne ja insgesamt irgendwie drei Personen, die du kennst, die das besitzen. So.
Okay.
Die Frage lautet aber, weil sie mich auch persönlich betrifft. Und ich frage mich, ob das stimmt. Und zwar möchte ich wissen, nicht?
musst du dich jetzt mental darauf vorbereiten?
Muss ich mich kurz mental darauf vorbereiten? Eigentlich habe ich gerade kurz überlegt, ob ich die Frage noch allgemeiner mache oder ob ich sie zugespitzt lasse, aber vielleicht machst du das Allgemeine mit. Aber was ich wissen möchte, ist, hat der Mond...
Das ist doch deine Kategorie.
Wirklich?
Und ja, sie sind wirklich drauf gelandet.
Hat der Mond wirklich Einfluss auf den Schlaf oder die Schlafqualität? Oder nicht? Ich möchte das wissen. Es gab wohl letztens im Spiegel wieder irgendeinen hochwissenschaftlichen Artikel, der das erzählt hat. Und wenn du sagst, der Mond, so ein Quatsch, dann möchte ich wissen, was hat denn wohl wirklich Einfluss auf den Schlaf? Weil man hört ja alles Mögliche. Wenn man Magnesium lange hat, schläft man nicht so gut. Na klar, wenn man sich bis nachts vor das Internet klemmt, schläft man schlechter. Aber ich möchte wissen...
Blaues Licht konsumiert.
Blaues Licht, genau. Ich möchte, also du kannst dir aussuchen. Vielleicht, was braucht es eigentlich für guten Schlaf? Was ist Fiktion und was ist echt? Was sollte man?
Das muss ich aber nur beantworten, wenn ich zu dem Schluss komme, dass der Mond keinen Einfluss hat.
Genau.
Wenn der Mond einen Einfluss hat, dann schieben wir alles auf den Mond.
Dann darfst du darüber gerne reden. Oder du kannst aber einfach sagen, hey, das und das können wir beeinflussen, aber es gibt Faktoren, die können wir nicht beeinflussen, wie den Mond. Okay. Ich meine, der Mond kann einfach mal tonnenweise Wasser bewegen auf dem Planeten. Wer weiß? Der weiß. Stimmt. Er hat schon Macht.
Aber da haben wir ja schon gelernt, das macht er einfach nur, weil er einfach scheiße schwer ist.
Genau. Aber wer weiß, was diese Schwere vielleicht sonst noch macht. Oder einfach nur, dass er dann so hell leuchtet und vielleicht einfach so Licht ins Zimmer wirft, wenn man nicht komplett das Dunkel hat. Immer weiß.
Ich spüre diese Schwere in mir.
Ja. Genau. Also jetzt, ich möchte wirklich nicht diesen Astrologie-Hokuspokus, sondern wirklich rein, kann es da wirklich Einfluss haben. Das will ich mal wissen.
Mhm. Okay.
Das ist meine Frage.
Okay.
Ja, muss sein. Was soll ich sagen?
Ich hab's mir notiert.
Tipptopp.
Meine Damen, meine Herren, falls ihr sie da draußen, euch, ihr liebe Menschen da draußen, falls ihr
SchlafforscherInnen seid.
SchlafforscherInnen seid, euch mit Schlaf beschäftigt oder schlecht schlaft, aber genau wisst warum.
Oder ihr seid Mondologinnen.
Sagt mir Bescheid.
Luna.
Ich wollte gerade sagen, ruft mich an, aber macht das nicht nachts. Ich probiere nämlich auch zu schlafen. Ich schlafe nämlich auch nicht ganz so gut.
Siehst du?
Schlafhygiene.
Genau. Gucken wir uns an.
Also, wenn ihr uns helfen wollt, dann könnt ihr uns erreichen.
Oh yeah.
Uns eine Mail schreiben. Mhm. Und da franzi@tiefunddoof.de. Falls ihr bei Franzi nochmal irgendwie in Astronomie, nicht Astrologie, sondern ein Astronomie-Seminar buchen wollt.
Falls ihr in meinen Spam-Mails mit untergehen wollt, schickt das dahin.
Ihr könnt ja auch bei Insta schreiben.
Da.
Macht das ruhig mal.
Ja, schon.
Fragt mal, wo sind die ganzen Episodenbilder?
Ja, frage ich mich auch.
Frage ich mich auch. Genau, mich erreicht ihr unter @deep.doof auf Twix oder auf @deep.doof @trödcafé auf Mastodon. Benson@deep.doof.de oder halt einfach an, kommt auf die Homepage, schreibt uns einen Kommentar drunter. Wer unsere Nummern hat, schreibt uns so. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback, Vorschläge für was passiert nach Folge 100.
Das wollen wir unbedingt wissen. Wir hatten heute schon die...
Buch und Bier finde ich jetzt gar nicht so schlimm.
Buch und Bier, ja. Wir könnten abwechselnd ein Buch oder ein Bier vorstellen. Warum nicht?
Ja, da muss ich innerhalb von 4 Wochen ein Buch lesen, muss ich mir ranhalten.
Ja, musst du ja auch vielleicht nicht komplett auslesen, kannst ja anteasern. Aber wenn es dann hinterher scheiße ist, dann bist du zuständig.
Ja, können wir machen. Finde ich gar nicht so blöd. Schon. Machen wir halt nur so Snippets, so Häppchen.
Käppchen.
Buch und Bier. Buch und Bier ist
so wie Buchvorstellung in der Schule.
Nur mit Bier.
Ja, ist wie Buchvorstellung in der Uni.
Quasi. Alles klar.
Okay.
Gut, dann sagen wir vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ist jetzt doch wieder mit einer Stunde, über einer Stunde fünf richtig lang geworden, hätte ich nicht gedacht.
Ihr kriegt halt einfach.
Danke für die liebevolle Erklärung und Grüße gehen raus an alle Menschen, die uns hören.
Schöne Grüße, bis dann. Tschüss.
Ciao.